ARD.
Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und ich beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Und in diesem Podcast nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und natürlich mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute gibt's ein Rezept für leckere Gemüsespaghetti mit Garnelen.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Die Maske macht mir fürchterliche Kopfschmerzen und ich habe teilweise Atemnot. Ich fühle mich total alleingelassen letztendlich, weil ich höre immer wieder nur, du musst dich dran gewöhnen, dann klappt das schon.
Das hat Olaf Hupe in der Fernsehfolge gesagt. Er leidet nämlich an Schlafapnoe. Und dabei setzt im Schlaf der Atem immer wieder aus. Deshalb soll er nachts eben so eine Atemmaske tragen. Die ist an ein Beatmungsgerät angeschlossen und soll ihn so beim Atmen unterstützen und dauerhaft mit Sauerstoff versorgen. Aber die Maske, die macht ihm eben so heftig zu schaffen, dass er sie immer wieder abnimmt. Und damit hat natürlich die Therapie keinen Erfolg. Und deshalb hast du versucht, ihm über einen anderen Weg zu helfen, Matthias. Natürlich über die Ernährung und das mit großem Erfolg. Schön, dass du heute da bist.
Ja, moin Julia.
Matthias, du bist Ernährungsmediziner, Diabetologe und leitest das von dir gegründete Medikum Hamburg mit einer Schwerpunktpraxis für Ernährungsmedizin. Und du bist auch von Anfang an mit bei den NDR Ernährungsdocs dabei. Und Schlafapnoe hattet ihr ja schon mal öfter als Thema, ne?
Ja, das ist eine Erkrankung, die in den letzten Jahrzehnten sich in der Häufigkeit fast verdoppelt hat und ein ernstes Problem in unserer Gesellschaft jetzt ist. Und besonders schlimm ist, dass viele Menschen daran eben leiden, ohne es zu wissen.
Das finde ich ziemlich krass, wie man Schlafapnoe mit Ernährung therapieren kann. Darüber reden wir natürlich gleich und auch nochmal ausführlich darüber, wie Schlaf und Ernährung und auch unser Körpergewicht insgesamt zusammenhängen. Aber erstmal sehe ich hier so ein paar Plastik-Frühstücksboxen, da ist was drin. Was hast du mir heute mitgebracht?
Das sind drei verschiedene Tofu-Varianten.
Ah.
Also heute gibt es Tofu-Verkostung.
Mhm.
Und ich mache mal diese hier auf. Tofu ist ja, wie du weißt, ein ganz tolles vegetarisches Produkt.
Mhm.
Ich bin ein großer Fan davon. Und das Besondere bei Tofu ist, es ist nicht nur gesund, macht nicht nur satt, sondern ist auch noch irre vielfältig. Und das wollte ich dir heute mal zeigen.
Mhm.
Von der Ernährung her eine unbedingte Empfehlung. Hier habe ich den ersten Tofu. Ich schiebe ihn dir mal rüber.
Danke. Ja, das riecht nach Brot oder Wurst fast.
Ja, es liegt hier so ein Rauchgeruch in der Luft.
Ja,
so.
Sehr würzig.
Mhm.
Ja, total lecker.
Mhm.
Ist das Räuchertofu?
Genau, das ist Räuchertofu. Mm, man sieht es auch schon, der hat ja auch so eine leicht bräunliche Färbung. Mm. Räuchertofu hat eben so einen super tollen Eigengeschmack. Wie du richtig gesagt hast, das geht so ein bisschen in die Wurstrichtung. Und man kann ihn zum Beispiel sogar auf Brot essen oder auch in Würfeln zum Salat. Das ist dann nochmal so eine kleine Geschmackserfahrung im Salat. Das ergänzt sich super, finde ich.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Du kannst es roh essen oder auch angebraten. Egal, also es ist total vielseitig.
Dann hast du da noch zwei andere Sorten.
Ja, jetzt habe ich hier zwei weitere. Ah, das riecht natürlich ganz anders. Der eine wackelt so ein bisschen,
ja,
wie so ein Pudding.
Hier.
Und der sieht aus wie...
Der riecht halt nach Soja. Also auch so wie Sojamilch riecht.
Mhm.
So leicht nussig, aber viel milder natürlich als der Räuchertofu.
Das ist,
schmeckt sehr neutral.
Ja, genau. Also das ist das, was die meisten eben als Tofu kennen.
Mhm.
Das ist der normale Tofu, den wir so alle kennen. Der eignet sich eben als total tolle pflanzliche Eiweißergänzung, auch in verschiedenen Gerichten. Und das Tolle ist, dadurch, dass er eben nicht so einen starken Eigengeschmack hat, kannst du ihn mit Soßen oder mit Gewürzen tatsächlich einen Geschmack verleihen.
Mhm.
Das ist das Universelle da drin. Probier mal den anderen.
Ja, der ist so, das habe ich noch nie gesehen. Ja, so ein bisschen wie Pudding. Ganz, ganz fester Pudding sieht der aus. Oh Gott, da gleitet die Gabel auch so richtig rein. Riecht wie der andere.
Und wenn du so ein bisschen dran schüttelst, dann wackelt er so ein bisschen, ne? Ja, genau. Wie schmeckt das hier?
Schmeckt auch wie der andere, aber halt, der hat wie so eine so eine puddingartige Konsistenz, also viel, viel weicher. Mhm. Was ist das jetzt für ein Tofu?
Das Weiche ist der Seidentofu und das ist die nicht abgetropfte Variante, also mit viel mehr Wasser, das siehst du ja richtig auch. Und der ist besonders gut geeignet als Sahneersatz, beispielsweise in Soßen, Brotaufstriche. Kannst du auch in Smoothies reintun, damit kannst du die mit Eiweiß anreichern. Aber, und da finde ich, ist er am perfektesten als Nachtisch. Ja?
Ich bin Tofu auch durchaus sehr aufgeschlossen, aber ich wusste nicht, dass es so vielseitig ist und dass man das für so viele Dinge verwenden kann. Und auch Olaf Hupe, den wir eben schon mal gehört haben, den habt ihr ja auch von Tofu überzeugt und ihm unter anderem Gerichte empfohlen, zum Beispiel so ein Protein-Gemüse-Wrap. Und das Rezept, das packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Aber was ihr ihm sonst noch geraten habt, um eben seine Schlafapnoe in den Griff zu bekommen und wie das auch funktioniert hat, wie das geklappt hat, darüber sprechen wir jetzt.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Olaf Hupe hat die Diagnose Schlafapnoe bekommen, ein halbes Jahr bevor er zu euch gekommen ist und bei dir Hilfe gesucht hat. In einem Schlaflabor wurde nämlich dann festgestellt, dass der damals 61-Jährige bis zu 142 Atemaussetzer in einer für ihn normalen 6-Stunden-Nacht hat. Also seine Sauerstoffsättigung, die ist dabei auch bis zu 77% runtergegangen. Das ist heftig, oder?
Das ist richtig heftig. Mhm. Normal liegt die Sauerstoffsättigung bei 95-99%. 77 ist die absolute Sauerstoffnot. Mhm. Du musst dir vorstellen, wenn du dich mal so an so eine Sauerstoffmessung setzt und hältst eine Minute die Luft an, dann kommst du auf 95, vielleicht 94, wenn überhaupt. Du kannst dir vorstellen, wie lange du die Luft Krass. Anhalten musst, um auf 77 zu kommen. Und das ist auch der Grund, warum er dann die Beatmungsmaske natürlich tragen musste. Und die hilft ihm mit Überdruck, seine Atemwege offen zu halten und gewährleistet so, dass sein Körper auch nachts mit ausreichend Sauerstoff versorgt wird. So eine schlimme Sauerstoffunterversorgung, die kann schwerwiegende Folgen haben.
Was denn zum Beispiel?
Für den Körper bedeutet das jedes Mal ein kleines Ersticken. Du kannst dir vorstellen, wie der Körper sich fühlt. Sauerstoffnot ist existenziell. Das setzt den Körper jedes Mal unter einen Alarm, unter einen lebensbedrohlichen Alarm. Und die Organe, wie zum Beispiel das Herz, die werden dann nicht mehr genug mit Sauerstoff versorgt. Und die können dadurch übrigens auch langfristig Schaden nehmen. Krass. Aber insgesamt ist es eben so, dass diese Stresshormone, Cortisol und Adrenalin, die führen dazu, dass der Herzschlag stark beschleunigt wird und der Blutdruck ansteigt. Das ist immer so, wenn wir unter Stress stehen. Und das führt dann langfristig zu einem erhöhten Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und natürlich auch plötzlichen Herztod. Also Menschen mit Schlafapnoe haben eine erhöhte Sterberate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist bewiesen. Und auch für Demenz, Diabetes und Depressionen steigt das Risiko. Ganz abgesehen natürlich davon, dass die Betroffenen weniger Tiefschlafphasen haben. Und diese Tiefschlafphasen, die sind es ja gerade, die unseren Schlaf so erholsam machen. Naja, und deshalb fühlt sich Herr Hupe ja ständig müde. Kein Wunder, er liegt zwar im Bett, er hat auch die Augen zu. Er ist auch nicht bei richtigem Bewusstsein, aber er schläft in dem Sinne eines erholsamen Schlafes nicht. Und das merkt er dann morgens, wenn er die Augen aufmacht.
Ja, und die Atemmaske, die sollte ja eigentlich dabei helfen, ne, dass das eben nicht mehr der Fall ist. Aber wir haben eben von ihm ja schon mal gehört, dass er damit gar nicht zurechtkam. Und das ist, glaube ich, auch nicht selten so. Aber man kann ja, Gott sei Dank, so eine obstruktive Schlafapnoe auch noch anders behandeln. Was habt ihr euch denn da für Olaf Hupe ausgedacht?
Ja, es gibt zwei Formen für Schlafapnoe. Einmal eine zentrale und die obstruktive. Mhm. Bei der zentralen ist es eher eine Nervenproblematik im Atemzentrum. Das sitzt im Gehirn und das arbeitet nicht richtig und liefert halt nicht genug Impulse zum Atmen. Und die obstruktive Schlafapnoe, die eben Olaf Hupe hat, die ist eben einfach viel, viel, viel verbreiteter. Mhm. Und Grund dafür, man kann sich's vorstellen, ist Übergewicht und Adipositas. Und die Betroffenen sind deshalb auch alle übergewichtig. Und man muss sich das so vorstellen, mit dem Übergewicht verändert der Körper auch im Atemtrakt seine Zusammensetzung an der Zunge und im Hals. Da lagert sich Fett ein. Und an der Zunge ist das vor allem ganz hinten unter der Zunge. Mhm. Und wenn wir dann schlafen, also auf dem Rücken eben meistens, dann zieht dieses Fett die gesamte Zunge nach hinten Richtung Matratze und verlegt die Atemwege.
Ja, okay, das heißt, da ist dann Abnehmen das Mittel der Wahl oder wie habt ihr dann Olaf Hupe geholfen?
Olaf Hupe muss sein für die Schlafapnoe, ursächliches Gewicht reduzieren. Und er wog bei uns jetzt so 98 Kilo, 1,78 groß und das ergibt so einen Body Mass Index von 30,9. Ui. Das ist richtig Adipositas Grad 1, das ist die Erklärung für seine Erkrankung.
Ja, und dann habt ihr ihn ja gebeten, zusammen mit seiner Frau Anja, wie ihr das bei all euren Patienten und Patientinnen macht, ein Ernährungstagebuch zu führen, um auch mal zu gucken, ne, was ist der so, wie viel ist er so. Und dann ist euch aufgefallen, dass er manchmal bis zu 6 Mal am Tag isst.
Ja, dieses Essverhalten hat 2 entscheidende Nachteile. Einmal ist es in der Summe des Tages am Ende viel zu viel Energie gewesen, wenn ich alles addiere. Auch wenn die einzelnen Mahlzeiten eben nicht so energiereich waren, aber die Summe macht dann tatsächlich den Kohlfett. Und das Zweite ist, dadurch, dass ich dieses zu viel an Energie, an Kohlenhydraten über den Tag verteile, wird bei jeder Mahlzeit wieder vom Körper Insulin ausgeschüttet. Naja, und Insulin ist das fettaufbauende Hormon und es wird durch jeden dieser Snacks immer wieder aktiviert und damit ist Herr Hupe einfach die ganze Zeit im Fettaufbaumodus.
Ja, und ich glaube, ihm selbst und auch seiner Frau war das eben gar nicht so klar, dass er einfach so häufig gegessen hat.
Ist schon sehr erschreckend, auch dass es dann doch so 6 Mal tatsächlich ist. So bewusst ist es dann einem doch nicht.
Aber das war ja nicht alles. Denn auch was er gegessen hat, das war jetzt nicht so richtig gesund. Ne? Toast mit Marmelade, Spaghetti, Pizza, Weingummi und dann auch sein geliebter Wrap natürlich aus hellem Weizenmehl mit Käse und Schinken. Den gab es auch fast jeden Tag.
Ja, das sind eben alles Weißmehlprodukte, die da auf dem Speiseplan standen und natürlich auch viel raffinierte Zucker. Und genau das sind die Dinge, die den Blutzuckerspiegel eben schnell mal ansteigen und wieder abfallen lassen. Das Problem dabei ist eben, dass die alle nicht lange vorhalten. Mm. Ja, so Weißmehlprodukte, Süßigkeiten, die machen nicht satt, führen eben nur dazu, dass der Körper Insulin ausschüttet und damit wieder im Fettaufbaumodus ist. Also kein Wunder, dass er nach kürzester Zeit wieder Hunger hat und dann zur nächsten Mahlzeit gegriffen hat.
Ja, absolut. Und du hast ihm dann eben empfohlen, die Ernährung umzustellen. Also mehr Ballaststoffe, mehr Proteine und das Ganze natürlich aus Vollkorn, aus Gemüse, Hülsenfrüchte und eben Milchprodukten und hochwertige pflanzliche Fette und weniger tierische Fette. Warum das?
Ja, im Prinzip ist die Ernährungstherapie bei Schlafapnoe dieselbe wie bei Adipositas. Also weniger resorbierbare Kohlenhydrate, dafür mehr Proteine und Ballaststoffe. Und diese Proteine und Ballaststoffe sind eben beides tolle Sattmacher. Und darum geht's ja auch. Wer satt ist, der greift dann nach 2-3 Stunden eben nicht wieder zum Snack. Und das hilft ganz toll beim Abnehmen. Das ist eine ganz kleine Ursache, großer Effekt. Also haben wir Olaf Hupe empfohlen, mehr gesunde Proteinquellen wie Hülsenfrüchte, aber auch Milchprodukte, zum Beispiel Feta, Mozzarella, Magerquark oder Hüttenkäse in seinen Alltag reinzubringen.
Okay, also schon auch Milchprodukte. Klar, da sind auch Proteine drin, die sind wichtig für den Muskel- und Knochenaufbau. Aber da sind ja dann auch wieder tierische Fette drin. Warum ist das dann aber okay?
Ja, hier geht es um die Balance, nicht zu viele tierische Fette aufzunehmen, wenn ich viel Eiweiß essen will. Mhm. Und wir reduzieren die Aufnahme von ungesunden tierischen Fetten einfach dadurch, dass wir erst einmal schon mal viel pflanzliche Proteine einbauen in die Ernährung. Und wenn wir dann tierische Produkte nehmen, dann eher die fettärmeren Varianten. Das ist jetzt kein schlimmes Dogma. Wir sollen ja in der Ernährungsmedizin nicht irgendwelche eisernen Verbotslinien aufziehen. Aber das ist die Tendenz. Und das ist der Spagat, den man einfach leisten muss.
Und in diesen pflanzlichen Produkten sind ja dann eben auch die wichtigen Ballaststoffe drin. Was bringen die denn Besonderes, außer dass sie eben auch satt machen?
Ballaststoffe sind ja pflanzliche Faser- und Quellstoffe, die weitgehend unverdaulich sind. Damit enthalten sie praktisch keine Kalorien und machen langanhaltend satt. Es ist ein ganz wichtiger Sättigungsfaktor, mhm, und eine fantastische Kombination, gerade für adipöse Menschen. Im Übrigen kommt auch der Name eben Ballaststoff daher, weil man früher dachte, naja, das ist unnötiger Ballast, brauchen wir gar nicht. Und heute wissen wir aber, Ballaststoffe sind für unsere Gesundheit unverzichtbar und total wichtig. Wenn wir davon zu wenig nehmen, können wir Krankheiten fördern. Die Ballaststoffe stimulieren nämlich nicht nur die Darmtätigkeit, sondern sie sind eben auch Futter für die Bakterien in unserem Darm, also unser Mikrobiom. Und das spielt eben eine ganz wichtige Rolle für zahlreiche Funktionen, also insbesondere auch die Immunabwehr. Und diese Darmflora hilft auch, die Nahrung besser zu verwerten. Mit diesen tollen Eigenschaften können Ballaststoffe sogar das Diabetesrisiko senken und vor Bluthochdruck schützen.
Darüber haben wir ja ganz intensiv schon mal gesprochen, über die Ballaststoffe und auch über die Proteine. Das war, was ja beides bei Olaf Hupe eine wichtige Rolle gespielt hat. Und zwar in den Podcast-Folgen Nummer 16 und 44, wer da noch mal reinhören möchte. Ihr habt ihm ja aber auch noch was anderes geraten, nämlich nicht nur zu ändern, was er isst, sondern auch wie oft. Ne? Wir hatten ja eben schon mal gesagt, bis zu 6 Mal am Tag hat er gegessen. Wie seid ihr das angegangen?
Ja, wir haben den Spieß einfach umgedreht. Wir haben ihm geraten, vom Intervall Mästen hin zum Intervall Fasten. Herr Hupe sollte also nur noch 2 Mahlzeiten am Tag essen und die innerhalb von 8 Stunden und in den anderen 16 Stunden fasten. Ein klassisches Intervallfasten eben nach der 16:8 Methode. Und das vermindert die Kalorienzufuhr um durchschnittlich 5-10% und unterstützt damit eben auch den Abbau von körpereigenen Fettreserven. Und gibt Herrn Hupes Körper auch mal Ruhepausen bei der Verdauung und eben auch die Möglichkeit, dass der Insulinspiegel mal so richtig runterkommt und Schluss ist mit diesem Fettaufbaumodus.
Und auch zum Intervallfasten haben wir eine ganz eigene Folge gemacht. Das ist nämlich Folge 9. Hört da also auch gerne mal rein, wen das interessiert. Und für Olaf Hupe war es aber nicht so ganz leicht mit dem Intervallfasten. Ne? Von, ich sag mal, bis zu 6 Mahlzeiten. Er hat jetzt nicht jeden Tag 6 Mal gegessen, aber dann auf 2 eben umzusteigen.
Ja, ja, so ist das. Wenn wir Menschen unsere Gewohnheiten verändern wollen, dann sind wir erstmal auf Abwehr. Und er war richtig skeptisch. Aber er hat es durchgezogen. Und zwar sowas von.
Und sogar seine Frau Anja, die war richtig baff.
Meine Frau hat mir gesagt, es ist erschreckend, wie konsequent ich das gemacht habe.
Mit Spaß, Freude und ohne irgendwie auch schlechte Laune zu bekommen. Also wirklich, er hat den Fokus, das setze ich jetzt so um und das mache ich. Und das zieht er durch.
Also richtig cool und beeindruckend mal wieder. Und zusätzlich hat er dann eben auch angefangen, einmal die Woche zum Intervalltraining zu gehen, also eben auch Sport zu machen, sich zu bewegen. Und ihr habt ihm auch Termine mit einer Logopädin vereinbart. Die hat ihm dann spezielle Übungen gezeigt, wie er eben mehr Muskulatur in der Zunge bekommen kann, damit sie eben nicht mehr im Schlaf so tief in den Rachen rutscht. Und all das zusammen, das hat sich wirklich gelohnt. Er hat nach 5 Monaten, als er dann zu euch wieder aufs Boot kam, 15 Kilo abgenommen.
Hammer, ne? Mm. Durch die Ernährungsumstellung und sein Engagement hat er das ja geschafft, in weniger als einem halben Jahr auf 84 Kilo runterzukommen. Das ist fast Normalgewicht.
Krass.
Und wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass er 5 Monate zuvor noch Adipositas Grad 1 hatte, dann ist das Wahnsinn.
Er hat ja dann nicht nur 15 Kilo abgenommen insgesamt, sondern eben auch, was ja ganz, ganz wichtig war, Fett an der Zunge verloren.
Genau, der Körper verliert überall im ganzen Körper sein Fett und natürlich auch in der Zunge. Und er entscheidet selber, wo er es zuerst abbaut. Da fallen so ein paar Gramm eben auch auf die Zunge.
Und das Allerwichtigste für ihn, er war ja dann nochmal im Schlaflabor. Und was kam dabei raus?
Ja, da kam raus, dass er kaum noch Atemstörungen beim Schlafen hat und auch seine Sauerstoffsättigung nachts war viel besser geworden. Die niedrigsten Werte lagen jetzt bei 92% Sauerstoffsättigung. Und das ist ein Wahnsinnsunterschied. Mhm. Fazit des Schlaflabors damals, nach seiner Gewichtsreduktion braucht er jetzt keine weitere Therapie mehr und damit auch keine Atemmaske mehr während des Schlafens. Ist das ein durchschlagender Erfolg, Julia, sag mal.
Absolut. Und Olaf Hupe war ja auch selber wirklich völlig aus dem Häuschen. Gerade diese Maske, die war ja wirklich belastend für ihn.
Phänomenal. Ich
ich kann es gar nicht in Worte fassen so richtig. Ich bin wirklich glücklich und es fühlt sich toll an.
Das ist ja inzwischen eine Weile her und ich habe natürlich Olaf Hupe auch gesprochen, weil ich natürlich neugierig war, wie es ihm jetzt so geht.
Mir geht es tatsächlich nach wie vor, seitdem ich die Maske letztes Jahr das letzte Mal auf hatte, viel, viel besser.
Wie hat sich das so mit der Ernährung verändert oder nicht verändert?
Doch, die Ernährung ist nicht mehr ganz so streng und hart, aber ich achte sehr drauf. Und ich bin aber auch nicht so, dass ich mich also total geißel und sage, ich muss jetzt 100% nur noch alles ganz ohne nehmen und leben. Das möchte ich auch nicht. Die 16-8 Intervalle habe ich für die Woche über beibehalten. Am Wochenende frühstücke ich mit meiner Frau auch mal gerne oder im Kreise der Familie, sodass ich dann eben auf 3 Mahlzeiten übergehe. Hat mir aber in der Form auch nicht in irgendeiner Weise geschadet oder sich grob niedergeschlagen.
Er hat es wirklich geschafft, durch seine Ernährungsumstellung seinen Körper wieder in so eine gesündere Form zu bringen. Er hat sich damit quasi selber geheilt. Mhm. Und das gibt natürlich auch viel Kraft, es weiterzumachen. Das Tolle ist, dass er jetzt bei seinem neuen Körpergewicht ja geblieben ist. Und es wird ihm auch leichter dadurch, dass das Schlafapnoe-Syndrom weg ist, weil Schlafapnoe-Syndrom steigert auch wieder Appetit. Da müssen wir nachher noch auch mal drüber reden. Mhm. Und wenn das Schlafapnoe-Syndrom weg ist, fällt es ihm auch leichter, nicht mehr zuzunehmen.
Und du hast gerade schon angesprochen, worüber wir jetzt noch mal intensiver sprechen wollen, nämlich wie Schlaf, Ernährung und auch Körpergewicht zusammenhängen und auch welche Ernährung für einen gesunden Schlaf gut ist.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Also Matthias, wie hängen denn Schlaf und Ernährung zusammen?
Das ist eine total spannende Frage. Und die Antwort ist, ganz eng und zwar in beide Richtungen. Also sowohl der Schlaf, die Qualität und die Dauer beeinflussen unsere Ernährung sowohl als auch andersrum. Unsere Ernährung beeinflusst, ob und wie gut wir schlafen.
Hat unser Schlaf denn auch Einfluss auf unser Gewicht?
Und ob. Das hat er. Es gibt viele Studien, die belegen, dass Schlafmangel Übergewicht fördert und auch die Entstehung von Diabetes Typ 2. Man hat sogar nachweisen können, dass eine langfristig kurze Schlafdauer signifikant das Auftreten des metabolischen Syndroms erhöht. Nur mal zur Erinnerung, das ist ja die gefürchtete Kombination aus Adipositas, Fettstoffwechselstörung, Bluthochdruck und Diabetes. Das nennen wir ja metabolisches Syndrom. Und der chronische Schlafmangel kann dieses metabolische Syndrom pushen und das Leben sogar noch um Jahre verkürzen.
Aber kann man dann daraus schließen, dass mehr Schlaf gesünder ist?
Also der Schlaf ist für den gesamten Körper, also nicht nur für das Gehirn wichtig, aber für den gesamten Körper, für den Stoffwechsel wichtig. Nachts brauchen wir Ruhe für den Körper, damit der Reparatur, Erholung der Organe richtig durchführen kann. Nachts sind wir sozusagen im Reparatur- und Wartungsmodus. Mhm. Auch das Gehirn braucht die Nachtruhe, um Reparaturen durchführen zu können, um Erinnerungen abzuspeichern. Ja, und wenn ich nachts schlecht schlafe, dann belastet das tatsächlich unsere geistige Kapazität. Ich glaube, das kennt jeder aus einer schlecht geschlafenen Nacht. Wenn man dann am Morgen am Schreibtisch sitzt, denkt man, oh Gott, wie soll ich den Tag überstehen?
Aber ist das denn dann wirklich so, also kann man das wirklich sagen, prozentual, je mehr ich schlafe, desto gesünder bin ich? Oder?
Ja, also das hat natürlich Grenzen. Statistisch ist dann nachher, wenn wir zu lange schlafen, zu lange zu schlafen ist auch nicht gut. Aber es gibt eine ideale Schlafmenge, die variiert natürlich von Mensch zu Mensch. Aber 8 Stunden, das hat man ermittelt, sind für die meisten Menschen ideal. Sowohl eben aber deutlich länger, wie ich eben gerade sagte, aber auch deutlich kürzer erhöht das Risiko für Stoffwechselerkrankungen, wie jetzt das metabolische Syndrom. Mhm. Wobei man aber sagen muss, die meisten Menschen sind sicherlich eher von zu wenig Schlaf betroffen. Durch Schichtdienst, schlechte Schlafhygiene, Stress, Depressionen, Restless-Leg-Syndroms, also das Syndrom der unruhigen Beine, Schilddrüsenerkrankungen, Wechseljahresbeschwerden, Parkinson. Also man kann eigentlich sagen, je weniger Schlaf jemand bekommt, desto höher ist das Risiko für Übergewicht, Diabetes und das metabolische Syndrom. Bei weniger als 5 Stunden Schlaf pro Nacht ist es zum Beispiel 1,5-mal so hoch als würden wir 8 Stunden schlafen.
Krass, ja.
Ja, Wahnsinn. Ne?
Aber du hast es gerade auch schon angesprochen, also es ist ja nicht nur eben die Dauer, sondern auch die Schlafqualität. Wie wirkt sich denn diese schlechte Schlafqualität dann auch auf das Gewicht aus?
Also eine schlechte Schlafqualität, also wenn der Schlaf zum Beispiel nicht lang genug ist oder auch nicht erholsam ist, weil man ständig aufwacht, wirkt sich tatsächlich letztlich genauso negativ auf unser Gewicht aus und macht uns letztlich langfristig dicker.
Weil wir dann mehr essen.
Ja, da sind im Grunde genommen 3 Dinge, die da zusammenkommen. Zum einen verändert sich tatsächlich dadurch unser Appetit, weil die Hormonausschüttung in unserem Körper bei Schlafmangel oder schlechter Schlafqualität sich ändern. Und da sind genau 2 sehr wichtige Hormone ganz besonders bedeutsam. Das Ghrelin. Ghrelin ist unser Hungerhormon und das reguliert den Appetit. Und das Leptin, das ist unser Sättigungshormon. Und das sagt uns, wann wir aufhören sollen zu essen und wann Fett abgebaut werden soll zur Energiegewinnung. Und in Untersuchungen konnte man jetzt sehen, Menschen, die 5 statt gesunde 8 Stunden schlafen, haben weniger das Sättigungshormon Leptin, aber dafür, und das ist jetzt das Drama, mehr Hungerhormon Ghrelin im Blut. Mhm. Und eine andere Studie zeigt sogar, dass das Hungerhormon Ghrelin eben schon nach einer Nacht Schlafentzug ansteigt. Und die Menschen empfinden dann selbst mehr Hunger und entscheiden sich sogar auch für größere Portionen. Dazu kommt noch, wer weniger schläft, der konsumiert auch mehr Kohlenhydrate. Also auch die Art der Nahrung verändert sich und nimmt damit auch mehr Kalorien über Snacks zu sich, auch wenn er die gar nicht braucht. Das ist das Fatale.
Und warum ist das so?
Durch einen partiellen Schlafentzug verändert sich die Bewertung von Lebensmitteln, die Attraktivität. Also wir mögen dann eher die niedrigkalorischen Lebensmittel weniger, also was ja besser für uns wäre, und entscheiden uns tatsächlich für die hochkalorischen und haben auch mehr Verlangen nach fettigem und süßem Essen.
Das ist schlecht. Das ist wirklich krass. Also du hast ja von 3 Dingen gesprochen, wie unser Schlaf dann durch die Ernährung beeinflusst werden kann. Die Hormone verändern sich irgendwie, unsere Selbstkontrolle und die Bewertung von Lebensmitteln verändert sich. Was ist das dritte?
Ja, das ist für mich als Diabetologe der beeindruckendste Punkt. Schlafmangel verändert unseren Stoffwechsel auch ganz unabhängig von unserer Ernährung. Und zwar wahrscheinlich sowohl den Zucker, also den Glukose-Stoffwechsel, als auch den Fettstoffwechsel. Krass. Untersuchungen zeigen, dass nach kurzem Schlaf mehr Insulin ausgeschüttet wird und gleichzeitig aber auch der Blutzucker erhöht bleibt. Eine paradoxe Situation. Für uns Diabetologen ist das ein Zeichen für eine reduzierte Insulinsensitivität. Insulin ist ja das Hormon, das unsere Zellen quasi aufschließt, damit der Zucker da als Energielieferant rein kann. Und nach kurzem Schlaf wird Insulin zwar offenbar in Hülle und Fülle ausgeschüttet von der Bauchspeicheldrüse, aber es reicht trotzdem nicht aus, um den Blutzuckerspiegel in den Griff zu bekommen, weil, so die Vermutung, unsere Körperzellen nach zu wenig Schlaf eben weniger empfindlich sind für dieses Insulin. Schlaf, und das merken wir immer wieder, ist ein ganz zentraler Punkt in der gesunden Lebensweise. Und wenn man bedenkt, dass 60% der Menschen in Deutschland schlecht schlafen und schlechter Schlaf das Leben um Jahre verkürzen kann, dann ist das tatsächlich ein Punkt, an dem man unsere Gesundheit enorm boostern kann.
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, ist das ja so ein richtiger Teufelskreis für Menschen mit schlechtem Schlaf, ne? Also oder Schlafmangel und Schlafstörung.
Genau, so ist das. Schlafapnoe ist da ein super Beispiel. Das Fett in Hals und Zunge führt zu ständigem Aufwachen nachts. Die Schlafqualität als auch die Schlafdauer sind reduziert. Das führt zu mehr Essen und ungesünderem, kalorienreicheren Ernährungsgewohnheiten und dann sogar auch noch zu einer diabetischen Stoffwechsellage. Das heißt letztendlich insgesamt mehr Gewicht, mehr Fetteinlagerung im Körper. Das ist ein klassischer Teufelskreis.
Und wenn man das Ganze jetzt aber umdreht, also wenn man gut und eben gesund schläft, hilft das dann auch beim Abnehmen? Also schlank im Schlaf, kann man das sagen?
Also, schlank im Schlaf, das ist ein toller Slogan, ja. Also schön wär's, ne? Also bei solchen Laiendiäten, da kriege ich immer Gänsehaut, ja. Da stehen mir die Haare zu Berge. Aber wenn du das jetzt schon mal so ansprichst, die sogenannte schlank im Schlaf-Diät, ich setze das jetzt bewusst in Tüdelchen, manchmal auch als Insulindiät bezeichnet, ist im Grunde genommen nichts anderes als eine neue Form der Trendkost nach einem festgelegten Mahlzeitenrhythmus, morgens, mittags und abends, keine Zwischenmahlzeiten und da morgens dann eben nur kohlenhydratreiches Essen mit ein paar Ausnahmen. Mittags Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße zusammen und eben abends dann keine Kohlenhydrate. Die Idee war dahinter, dass nach einem kohlenhydratarmen Abendbrot wenig Insulin ausgeschüttet wird, was die Fettverbrennung und damit die Gewichtsabnahme fördert. Also, bei solchen, ich sag's mal, erfundenen Diäten, weil das sind ja keine wissenschaftlich erprobten Diäten, geht es immer wieder darum, alten Wein, das ist hier die Trennkost, in neuen Schläuchen zu vermarkten und damit Auflage, sprich Kasse zu machen. Deshalb sicher an manchen Diäten wie hier ist immer am Anfang ein Körnchen Wahrheit. Das Wahre ist, nachts sinkt der dickmachende Insulinspiegel. Das ist richtig. Die Wirkerfolge, wenn sie denn dann eintreten bei dieser Form der Diät, sind dann eher insgesamt durch das stark reduzierte Kalorienangebot gekommen, statt durch eine bessere Stoffwechsellage im Schlaf. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt dieses Prinzip wegen der strikten Trennkost über den Tag eben nicht.
Aber du hast ja jetzt gerade schon mal angesprochen, ne? Abends weniger Kohlenhydrate könnte eben eine Strategie sein, was einen guten Schlaf fördern könnte. Ja, also sind wir jetzt auf der anderen Seite. Was ist denn besonders gutes Essen insgesamt zum Ein- und Durchschlafen?
Also sinnvoll ist es, das Ganze erst einmal andersherum anzugehen. Also was nicht gut ist, das sind kohlenhydratreiche Mahlzeiten vor dem Schlafengehen, also Nudeln, Pizza, Brot, Reis oder Kartoffeln, aber auch so den geliebten Knabberkram wie Chips oder Schokolade. Denn kohlenhydratreiche Mahlzeiten erhöhen die Körpertemperatur und die Herzfrequenz. Und eigentlich brauchen wir zum guten Schlafen vor allem, auch zum guten Durchschlafen, ja eine Absenkung der Körpertemperatur. Und das ist im Übrigen auch der Grund, den man vermutet, warum auch scharfes Essen abends nicht so gut für unseren Schlaf sein könnte.
Weil man dann eher schwitzt, ne?
So eine Tabasco-Soße oder Chili, das hat man nämlich untersucht. Da waren die Probanden länger wach und hatten anschließend weniger Tiefschlaf. Aber natürlich, auch No-Gos sind Energy-Drinks mit dem Koffein, Guarana, Kaffee, grüner oder schwarzer Tee, sind nicht nur vor dem Schlafen kontraproduktiv, ich würde damit schon am Nachmittag je nach Empfindlichkeit einfach vorsichtig sein. Und vorsichtig, auch Schokolade enthält Wachmacher. Deshalb ist die Schokolade abends beim Fernsehen auch keine gute Idee für Menschen, die Schlafstörungen haben.
Okay, aber wie ist das mit Koffein? Das hast du jetzt gerade natürlich auch angesprochen. Klar, also ich würde niemals auf die Idee kommen, um 19 Uhr irgendwie mir noch einen Kaffee reinzuziehen. Aber so der Nachmittagskaffee, gerade wenn man so das Nachmittagstief hat, der ist ja dann schon irgendwie immer ganz nett. Wann sollte ich denn mein letztes koffeinhaltiges Getränk zu mir nehmen?
Ja, so eine ganz feste Zahl gibt es dafür nicht, da Koffein von Person zu Person ganz unterschiedlich wirkt und auch davon abhängt, ob du jetzt einen Koffein gewohnter Mensch bist oder nicht. Rein von der Halbwertszeit im Körper, das ist die Zeit, in der sich die Dosis im Körper halbiert, ja, liegt die etwa bei 3 bis 7 Stunden. Das heißt, 7 Stunden, wenn du eine Halbwertszeit von 7 Stunden für deinen Körper hast, dann hast du nach 7 Stunden die Hälfte des Koffeins. Also das ist schon dann, wenn du mittags deinen Kaffee trinkst, könnte abends noch ein bisschen was wirken. Dann ist es ja erst zur Hälfte abgebaut, ja. Ich würde also empfehlen, mittags für Menschen, die gut schlafen wollen, den letzten Kaffee zu trinken und spätestens um 15 Uhr oder noch besser den Koffeinkonsum insgesamt zu reduzieren. Denn häufiger Koffeinkonsum verschlechtert die Schlafqualität und man kommt auf Dauer seltener in die Tiefschlafphasen hinein, auch wenn im Blut kaum noch Koffein vorhanden ist. Man kann sogar feststellen, dass Menschen, die durchschlafen, eine geringere Schlaftiefe haben, wenn sie regelmäßig Kaffee trinken. Und die merken das gar nicht, dass sie gar nicht so gut schlafen. Gleiches gilt für Alkohol. Der lässt uns zwar manchmal ziemlich schnell einschlafen, ne? So ein Gläschen ja. macht müde, aber die Schlafqualität wird erheblich verschlechtert. Ich merke das auch.
Ja,
wenn ich ein bisschen Wein nur getrunken habe, kann ich mir fast die Uhr danach stellen, dass ich nachts aufwache.
Kann ich bestätigen, das ist auf jeden Fall so. Das mit dem Koffein ist natürlich schade, aber es leuchtet total ein. Jetzt will ich aber wirklich auch mal wissen, was ist denn gut für meinen Schlaf? Also gibt es da was ganz Konkretes, was ich essen kann, damit ich einen möglichst gesunden Schlaf habe?
Ja, wir empfehlen abends vor allem leichte Mahlzeiten, die aber auch leicht verdaulich sind. Also je nach Verträglichkeit eher nicht so viel Rohkost oder Salat.
Weil der Darm da einfach dann viel arbeitet.
Das kann das Ergebnis sein, gerade wenn man das auch sehr spät isst, dann hat der Darm damit einfach länger noch zu tun. Sondern lieber eine gekochte Gemüsesuppe zum Beispiel oder gegartes Gemüse oder auch eine gute Proteinquelle wie Fisch, Quark, Hüttenkäse, Mozzarella oder Soja. Das macht uns zufrieden und auch gelöst und satt. Und bei Tieren hat man auch nachweisen können, dass sie nach proteinreichen Mahlzeiten nachts nur halb so oft aufwachen wie nach nicht proteinreichem Essen.
Jetzt gibt es aber auch viele Menschen, die eben gerade beim Einschlafen Probleme haben. Kann denn da die Ernährung das auch ein bisschen fördern oder unterstützen?
Ja, unbedingt, klar. Für gutes Einschlafen helfen feste Essenszeiten, denn Essen, also unsere Mahlzeiten, sind ja auch ein Taktgeber für unseren Körper im Tagesverlauf. Wir unterliegen im Tagesverlauf einer zirkadianen Rhythmik. Das heißt, wir werden synchronisiert vom Tageslicht und aber auch von unseren Mahlzeiten. Auch feste Abendsrituale helfen, manche nehmen also heiße Milch zum Beispiel, so in einen Einschlafmodus zu kommen. Man kann auch abends zum Beispiel Kamillentee trinken, das mache ich gern. Da ist Apigenin drin, das dockt bei uns im Gehirn an und wirkt leicht müde machend, aber sehr leicht nur leider. Und die letzte Mahlzeit, die letzte Hauptmahlzeit sollte also nicht zu knapp vorm Schlafengehen sein. Also 4 Stunden Abstand wäre ideal, also am besten so 19 Uhr. Dann hat der Körper auch noch genug Zeit für Verdauungsarbeit vor dem Einschlafen. Auch die Intervallfastenmethode 16:8, wie wir sie bei Olaf Huber empfohlen haben, sind super. Man kann sagen, der Körper profitiert insgesamt von einem regelmäßigen Ablauf. Letztlich von regelmäßigem Aufstehen, von regelmäßigem ins Bett gehen. Der Körper ist da so ein bisschen spießig und nicht so flippig, wie manche das gerne hätten.
Ja, das kann ich gut bestätigen. Also wenn ich eben mal so eine Phase habe, wo ich irgendwie nicht so gute Rituale habe oder nicht so einen guten Rhythmus habe, schlafe ich durchaus auch schlechter. Das kann ich wirklich am eigenen Leib bestätigen, anekdotisch.
Oh, aber, und das wird im Alter immer schlimmer.
Oh, Hilfe. Ja. So alt bin ich ja noch gar nicht.
Nee, aber ich merke das. Ich schon.
Aber was ist denn mit Melatonin? Also das ist ja unser, oder das Schlafhormon, das kommt ja auch natürlicherweise in einigen Lebensmitteln vor. Hilft es da vor dem Einschlafen dann viel von zu essen? Also manche schwören ja zum Beispiel auf Sauerkirschsaft.
Ja, Melatonin ist ein körpereigenes Hormon. Und das reguliert unseren Schlaf-Wachrhythmus. Der Körper schüttet es aus, wenn die innere biologische Uhr auf Nacht steht. Deshalb wird es ja auch Hormon der Dunkelheit genannt. Und es führt dazu, dass der Blutdruck sinkt und auch die Körperkerntemperatur. Melatonin kommt zum Beispiel auch in Sauerkirschen vor, aber auch in anderem Obst wie Cranberries, Erdbeeren, aber auch in Tomaten, Weizen, Pistazien und vielen anderen Lebensmitteln ist da Melatonin drin. Der Gehalt in den Lebensmitteln ist aber so gering doch, dass es wirklich fraglich ist, ob sie überhaupt einen relevanten Effekt haben können. Man müsste dann zum Beispiel 7000 Kilo Erdbeeren essen.
Oh Gott.
Oder 81 Kilo Sauerkirschen. Oder 68 Kilo Tomaten. Ich habe es durchgerechnet. Also du findest es auch nicht realistisch.
Nein,
ne?
Nein, ich wirklich, also ich mag das alles sehr, sehr gerne, aber ich möchte jetzt ungern 7 Tonnen Erdbeeren essen.
Davon kriegst du Verdauungsbeschwerden, ja.
Ja, ich glaube, dann lebe ich einfach nicht mehr. Aber gute Rezepte für die letzte Mahlzeit am Tag vor dem Schlafengehen. Die haben wir euch natürlich in unseren Shownotes verlinkt. Man kann ja nämlich doch ein bisschen was machen. Auf der Webseite der Ernährungsdocs findet ihr die. Und wo wir jetzt schon mal bei Rezepten sind oder bei Lebensmitteln, ich bin echt gespannt, was du mir da für ein gutes Abendessen mitgebracht hast.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Ja, ich habe dir heute die Zutaten in meinem Korb für Gemüsespaghetti mit Garnelen mitgebracht. Mm. Hier, schau mal.
Ja, das klingt sehr gut. Aber ich habe jetzt ja gerade von euch gelernt, dass Kohlenhydrate, also Nudeln, vor dem Zubettgehen nicht so gut sind. Muss aber auch sagen, ich sehe jetzt hier gar keine Nudeln in dem Korb.
Ja, genau. Und das ist ja der Clou dabei. Du siehst hier Rohkost.
Ja, Möhren, Zucchini, Frühlingszwiebeln, Paprika, Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln, alles dabei. Und eben die Garnelen, ja.
Ja, und es sind wirklich keine Weizennudeln dabei, das ist richtig. Und die habe ich auch nicht versteckt und die zauber ich jetzt auch nicht aus der Jackentasche. Denn das Rezept enthält keine Weizennudeln, sondern das sind Gemüsenudeln, also Nudeln aus Zucchini, sogenannte Zudels. Kennst du? Schon gehört?
Ja, Zudels habe ich schon mal gehört. Und wie macht man das jetzt?
Also, das zeige ich dir. Erstmal, klar, Gemüse putzen. Und jetzt habe ich hier auch noch was dabei, nämlich hier.
Ein Sparschäler.
Ein Sparschäler. Genau, und damit zieht man hier über den Zucchini diese kleinen Zucchini-Streifen. Ja. Lange, dünne Streifen, ja.
Okay. Einfach so abziehen.
Ja, genau. Wir verwandeln sozusagen diesen Zucchini in Nudeln. Alternativ und noch etwas einfacher geht natürlich auch mit einem Spiralschneider. Das wäre also richtig professionell. Und dann kriegt man eben keine dicken Bandnudeln, sondern eben richtige dünne Spaghetti.
Also eigentlich haben wir jetzt auch keine Gemüse-Spaghetti, sondern Gemüse-Bandennudeln.
Ja, genau. Ja, also du kannst es natürlich mit dem Spiralschneider feiner machen oder auch gröber.
Ja, ja und wie bereite ich das Ganze dann zu?
Also die Karotten dann raspeln und Paprika in mundgroße Stücke schneiden, also nicht zu groß. Ne? Und das alles zusammen mit ein bisschen Rapsöl hier in der Pfanne anbraten, bis die quasi so al dente sind. Also so die richtige Bissform haben. Ne? Aber, wie magst du es?
Ja, also bei Nudeln kenne ich al dente, aber die wirft man dann ja gegen die Wand, um das zu testen. Kann man machen. Ja. Wie macht man das bei den Gemüsenudeln?
Machst du das mit an die Wand werfen? Das habe ich noch nie gehört.
Ich glaube, ich habe es jetzt ein paar Jahre nicht mehr gemacht. Aber okay. Ich habe es schon mal gemacht.
Echt? Ich traue es dir zu. Du bist manchmal so spontan. Ja, also, aber wahrscheinlich bleiben die Zudels nicht an der Wand hängen, denn sie enthalten ja keine Stärke.
Ach, guck mal, das ist der Trick.
Ja, ne? Die für das Klebenbleiben eben da verantwortlich wären. Und genau deshalb sind die Zucchini-Spaghettis für dieses Gericht ja auch so gut für unseren Schlaf, weil da eben kaum Kohlenhydrate drin sind.
Ja, verstehe.
Und dafür aber jede Menge Ballaststoffe und dieses angedünstete Gemüse, das gesunde Eiweiß hier der Garnelen, hier, das macht uns eben schön satt und belastet die Verdauung nicht so sehr. Und der Blutzuckerspiegel, der steigt dadurch eben auch nur langsam an und der Körper ist auch nicht zu lange mit der Verdauung beschäftigt.
So, jetzt haben wir das Gemüse gedünstet, die Garnelen auch schon gesehen. Aber wie geht's denn dann noch weiter danach?
Ja, also dann kommen hier noch die schönen Zwiebeln dazu. In Ringe schneiden und Knoblauch auch in dünne Scheiben schneiden. Und mit den Garnelen dann in der zweiten Pfanne kurz anbraten. Ein bisschen Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Und dann ist es eigentlich quasi schon fertig. Das ist so auch noch ein Fast-Food-Gericht, in Anführungsstrichelchen. Ja. Erst die Gemüsenudeln, dann die Knoblauchgarnelen und die Zwiebeln drauf und zum Schluss noch fein gehackte Frühlingszwiebeln. Wo sind sie? Hier.
Ja,
genau.
Lecker.
Und Sherry-Tomaten, die sehen so lecker aus. Ich esse immer eine davon, meistens schon vorher.
Oder auch zwei.
Oder zwei, genau. Und fertig. Und es ist total lecker, total mega gesund.
Ja, klingt gar nicht kompliziert und Nudeln machen ja eigentlich auch immer Spaß.
Ja, die Familie liebt das, Kinder lieben das und das ist auch nicht kompliziert. Es dauert 30 Minuten maximal und das Gute ist eben daran, dass es leicht verdaulich ist, lange satt macht und dazu noch viele wichtige Nährstoffe mit sich bringt. Also ein ideales Essen für einen gesunden Schlaf und es ist auch geeignet für Menschen mit Übergewicht, einer Adipositas oder einer obstruktiven Schlafapnoe, so wie Olaf Hupe sie hatte. Und ich finde auch nochmal einen Tipp von mir, wenn man so ein tolles Gemüsegericht gegessen hat, dann muss man mal in sich reinhören und mal sagen, wie fühle ich mich damit?
Mm.
Und diese Frage muss man sich stellen, wenn man was gegessen hat. Und dann wird man bei diesem Gericht sagen, ich fühle mich gut.
Ja, das kann ich mir wirklich vorstellen. Also vielen, vielen Dank, Matthias, für dieses tolle, einfache, schnelle und mit Sicherheit sehr, sehr leckere Rezept für einen gesunden Schlaf. Und danke auch für die super vielen spannenden Infos.
Aber gerne doch.
Also ich nehme für mich jetzt auf jeden Fall nochmal mit, ne? Abends nicht zu deftig essen und den Kaffee nicht zu spät trinken. Den Link für diese leckeren Gemüsenudeln mit Garnelen, den packen wir euch natürlich wie immer in die Shownotes. Ja, und jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt daran, und das ist uns wirklich, wirklich wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurem Hausarzt oder einer Ernährungsmedizinerin besprechen. Autorin dieser Folge ist Nadine Becker und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne. Einfach auf die kleine Glocke klicken in der ARD Audiothek, dann verpasst ihr keine Folge mehr und empfehlt uns auch gerne weiter. Ich bin mir sicher, ihr kennt Menschen, die ja vielleicht ein bisschen was an ihrer Ernährung schrauben wollen oder vielleicht auch einfach neugierig sind, was welche Lebensmittel so drauf haben und wie sie unserem Körper helfen können. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken. Und wie fast immer habe ich noch einen kleinen Hörtipp für euch. Der passt heute wirklich wie die Faust aufs Auge. Wenn ihr ein bisschen mehr über das Thema Schlaf erfahren möchtet, dann hört unbedingt mal in den Podcast Somnoversum, besser schlafen mit Liefers und Vize rein, von meinen WDR-Kollegen. Da werden so Fragen beantwortet wie, was passiert, während wir schlafen? Was tut man am besten bei Schlafstörungen? Und warum bedeutet der Satz, ich habe geschlafen wie ein Baby, eigentlich, dass man richtig mies geschlafen hat? Sowas beantwortet Schauspieler Jan-Josef Liefers zusammen mit Professor Dr. Ingo Fietze vom Schlafzentrum der Berliner Charité. Und natürlich auch Fragen und Kommentare aus der Community. Ein paar Anekdoten aus Liefers Leben gibt's natürlich noch on top. Ihr findet den Podcast Somnoversum, besser schlafen mit Liefers und Fietze, kostenlos in der ARD Audiothek. Und den Link natürlich wie immer in unseren Shownotes.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.